Jakobus Kapitel 5, Vers 12. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja und euer Nein ein Nein sein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. In manchen Übersetzungen steht, und ich denke, das ist etwas richtiger, damit ihr nicht dem Gericht verfällt. Als Parallelstelle dazu lese ich uns aus Matthäus 5, Verse 33 bis 36, und das ist die Bergpredigt, die Predigt, die Jesus auf dem Berg gehalten hat, die sehr bekannt ist, selbst unter Weltmenschen. Und ab Vers 33, Kapitel 5, 33 bis 37, lesen wir Folgendes. Ihr habt weiter gehört, sagt Jesus, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst Gott deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Kopf schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Ihr sollt sagen, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinaus ist, das ist vom Bösen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir verstehen, dass diese Worte, die wir eben gelesen haben, diese Texte, die wir uns angeschaut haben, nicht ein Wort und Vorschlag des Menschen sind, sondern es ist ein Wort von dir. Es ist das Wort Gottes an uns, das uns zu einer bestimmten Handlung, Lebensstil auffordert, und wir wollen aufmerksam hören, Herr Jesus Christus, auf die Erklärung dieses Wortes, sodass wir uns auch in unserem Reden nicht versündigen und dann in das Gericht kommen, was immer das Gericht meint. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir in der Gnadenzeit leben dürfen. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort aufzuschlagen, es zu lesen und den Heiligen Geist, der spricht zu uns, der mahnt uns. Und das ist auch etwas Wunderbares, Segensreiches. Und wir wollen uns belehren lassen aus deinem Wort. Wir ehren dich, Heiland, wir loben deinen heiligen Namen. Amen. Dieser 12. Vers in Kapitel 5, das ist schon ein sonderbarer Vers. Er steht im Text des 5. Kapitels so ziemlich für sich alleine da. Und die Bibellehrer wundern sich, ja, wie passt das eigentlich, wie passt dieser 12. Vers zu dem, was vorher gesagt wurde, oder zu dem, was später gesagt wird ab Vers 13. Vorher ging es um Geduld, darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen, und ab Vers 13 geht es um das Gebet. So, wie passt also diese Herausforderung des Nichtschwörens hier hinein? Und das ist schon ein Rätsel, das manchen Predigern, Bibellehrern so, ja, schwierig ist zu lösen. Es ist nicht so einfach, das irgendwie richtig einzuordnen. Er sticht so ein bisschen heraus, dieser 12. Vers hier in Kapitel 5 für sich so alleine stehend. Und überlegen wir einmal, wie er anfängt. Was meint ihr, wenn ihr sagt, vor allem aber? Was meint ihr? Nun ja, vor allem aber ist eine Redewendung, die gebraucht wird, um eine Reihenfolge oder eine Bedeutung auszudrücken. Wir überlegen und denken, ist das, was hier gesagt wird in Vers 12, etwa wichtiger als alles andere, was wir bis jetzt uns angeschaut haben, was Jakobus geschrieben hat? Und die Antwort ist nein. Es ist nicht wichtiger, mit Sicherheit nicht. So, wie verstehen wir aber dieses vor allem aber in unserem Text? Nun, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass die Verbindung zu dem Vorhergesagten der Hinweis auf das Gericht Gottes ist. Ja? Jakobus, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, schreibt diese Dinge, die er schreibt, von 1 bis 5, ja, und dann ist es, als würde ihn der Heilige Geist unterbrechen. Er macht eine Pause und dann macht ihn der Heilige Geist darauf aufmerksam, was noch wichtig ist und angesichts des Gerichtes Gottes und was auch ein großes Problem, wie es scheint, in den angeschriebenen Gemeinden war. Und lass mich, bevor wir dann weitergehen, ganz kurz etwas zu dem Hintergrund dieser Herausforderung an die Gläubigen hier im Text erklären. Ich habe uns den Paralleltext gelesen aus der Bergpredigt. Ja? Und ich denke, uns fällt es nicht schwer, die Ähnlichkeit des Gesagten zu erkennen. Jesus, er war ja Halbbruder des Jakobus, lehrte seinerzeit genau das Gleiche. Und hier ist genau der Schlüssel, denke ich, zu dem Verständnis unseres Textes. Zu wem spricht Jesus diese bedeutenden Worte in der Bergpredigt? Zu wem spricht er sie? Zu den Juden. Zu den Juden. Zu wem schreibt Jakobus seinen Brief als allererstes? Zu den Judenchristen, die zerstreut wurden und dann im Römischen Reich irgendwo dort gelebt haben. Und wenn wir das wissen, ja, dann haben wir, denke ich, schon diesen Schlüssel in der Hand, um diesen Text richtig zu interpretieren. Denn das, worum es hier geht in diesem Text, ist nicht das Fluchen, ja, swearing, sagen wir im Englischen, ja, und dann denken wir, oh, hier wird von einem unsauberen Reden gesprochen. Nein, es geht hier nicht um das Fluchen, es geht hier auch nicht um das Beschwören oder Eid ablegen vor einer weltlichen Autorität. Darum geht es überhaupt nicht. Hier geht es eigentlich um das, ich sage einmal, allgemeine Reden der Juden, die sehr gerne ihre Aussagen mit diesen Schwurformeln dann bestätigt haben, um ihre Aussagen dann etwas wahrhaftiger oder schwerwiegender klingen zu lassen. Verstehen wir das? Ja, dann sagten die, das und das ist so, und bei dem, was immer, bei dem Bade des Propheten ist es richtig, was ich sage. Ja, so, sie gebrauchten sehr gerne diese Schwurformeln, gibt es ein anderes Wort, oder Eidesbestätigung, sagt man das im Deutschen so? Um diese Aussage dann zu unterstreichen, in der Weise, oh, das ist schon so. Ja, um es einfach wahrhaftiger erscheinen zu lassen oder klingen zu lassen. In unserer Kultur kennen wir das auch, vielleicht nicht so sehr wie im Mittleren Osten, aber wir kennen das auch, wenn zum Beispiel Menschen eine Aussage machen und dann sagen, ich schwöre, dass das so ist. Ja? Oder manche sagen, ich schwöre bei meiner Ehre oder was auch immer. Wir kennen vielleicht manche diese Schwurformeln, die gebraucht werden. So, in dem jüdischen Kulturkreis damals und auch heute in dem Kulturkreis des Mittleren Ostens ist es immer noch so, dass diese sehr, ich sage einmal, bildreichen Beschwörungsform oder Bestätigungsformeln gebraucht werden. Ihr habt manche davon vielleicht auch gehört, was weiß ich. Und die Realität in der jüdischen Kultur war diese, dass das Gelübde geben oder das Beschwören ein Teil des gottesfürchtigen Lebens gewesen ist. Wichtig war es gewesen, dass sobald man das Gelübde abgelegt hat, man das Wort auch gehalten hat. Das war eigentlich, was das Alte Testament ganz klar zum Ausdruck gebracht hat. Das Wort Gottes im Alten Testament sagt, wenn du, es war nicht verboten, eine Schwurformel zu gebrauchen, es war nicht verboten, aber wenn du es gebrauchst, dann sollst du es auch halten. Und das Ganze wurde natürlich von den Menschen missbraucht, von den Juden missbraucht, und so haben die jüdischen Rabbis ein eigenes Rechtssystem, ja, um die Lehre des Alten Testaments herum gebaut. Und achtet bitte, wie Jesus das gesagt hat. Er sagt, ihr sollt nicht falsch schwören. Ja? Schwören war okay. Also, dass man Eid ablegt, das war okay. Gott selbst hat das gemacht. Aber dass man falsch schwört in dem Sinne, dass man etwas beschwört, beeidet und dann doch nicht hält. Das falsche Schwören. Das Ganze, wie gesagt, wurde von den Menschen missbraucht und die jüdischen Rabbis haben dann so ein Rechtssystem um diese Lehre gebaut. Und in der Mishnah, das ist die mündliche Überlieferung, ja, die angefangen hat in der babylonischen Gefangenschaft, die später niedergeschrieben worden ist, aber in dieser mündlichen Überlieferung gab es einen ganz großen Abschnitt, der sich mit diesem Thema der Eide beschäftigt hat. Man lehrte zum Beispiel in der Mishnah, welche Eidesschwüre oder Bestätigungen bindend waren und welche nicht. Stellt euch mal vor. So lehrte zum Beispiel ein Rabbi, dass ein Eid nicht bindend ist, wenn man den Namen Gottes auslässt. So, wenn du bei irgendetwas anderem schwörst, dann ist es nicht bindend. Was ist das? Ja? Ein anderer lehrte zum Beispiel, wenn man bei seinem eigenen Leben oder Leben des Königs schwört, aber eben Gottes Namen nicht erwähnt, dann ist dieses Versprechen nicht bindend. So, warum tut man das überhaupt, frage ich mich. Einer lehrte, wenn man bei Jerusalem geschworen hat oder schwört, dann war das Gelübde nicht bindend. Wenn man aber auf Jerusalem geschworen hat, dann war das bindend. Wir halten uns am Kopf und denken, was ist hier los? Ja? Ihr Lieben, das war ein Spiel. Wie ein Spiel, sage ich mal. Ja? Und man lernte dann in dieser Kultur leben, die all die Regeln dieses Spieles kennen, um mitspielen zu können. Und diejenigen, die besonders clever waren und diese Regeln sehr gut kannten, die haben das sich natürlich zum Nutzen gemacht und andere übervorteilt. Wenn sie zum Beispiel einen Schwur geleistet haben und der Mensch war so leichtgläubig, ihnen das zu glauben, und sie sagten, no, das war ein nicht bindender Schwur. Und dass er das nicht wusste, das ist sein Problem. Stellt euch mal vor. Was ein Quatsch. Was ein Unsinn. Aber wisst ihr, für die Juden war das damals überhaupt kein Quatsch. Es war eine ernste Sache gewesen. Und es ist deshalb kein Wunder, dass Jesus seiner Zeit sprechend von den Rabbis gesagt hat, von den religiösen Lehrern gesagt hat, die einfach das Wort Gottes dermaßen verdreht haben mit ihren Regeln und ihren Formeln. Er sagte von ihnen was, ihr seid Blinde, Blindenführer. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Und was ihr damit macht, ist einfach das Wort Gottes zu verunehren. Das ist falsch. Blinde, Blindenführer. So, wenn wir nun den Hintergrund des Ganzen kennen und den Zusammenhang, indem wir diesen Vers 12 dann stehen lassen müssen, nämlich im Zusammenhang der jüdischen Kultur, dann verstehen wir, was hier gemeint ist, aber der eine oder der andere von uns mag vielleicht denken, naja, ich bin ja kein Jude, dann betrifft mich das ja nicht, was hier steht. Und ich habe auch keine Probleme mit Beschwören oder Eid abgeben, ihr Lieben, nicht zu schnell. Überlegen wir einmal. Und hier weise ich uns auf das grundlegende Prinzip des Ganzen hin, auf das uns eben dieser Vers, das Wort Gottes, hinweist. Überlegen wir einmal, was ist eigentlich das Grundproblem gewesen, dass man überhaupt diese Schwurformel, diese aber das Schwören, dass man sich das alles ausgedacht hat. Was ist das Grundproblem? Ihr Lieben, was ist heute das Grundproblem in unserer Gesellschaft, wenn Menschen auch eidesstaatliche Erklärungen abgeben? Ich denke, ich habe das falsch betont, aber ihr wisst, was gemeint ist. Oder wenn sie ihre Aussagen mit verschiedenen Schwurformeln auch unterstreichen müssen. Was ist das Problem, dass wir für alle geschäftliche Transaktionen einen Rechtsanwalt, einen Notar brauchen? Es reicht nicht mehr, einen Handschlag zu geben. Ja, man muss Verträge haben, die dann unterschrieben sind, die dann bestätigt sind von Notaren und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, das Grundproblem ist das, der Mensch ist ein Lügner. Das ist genau der Hinweis dann in diesem Vers. Der Mensch ist ein Lügner. In der modernen Gesellschaft heute werden die Menschen, die vertrauensselig sind, oft über den Tisch gezogen. Es ist so. Man muss sehr vorsichtig sein und damals war das genauso. Warum? Weil der Mensch ein Lügner ist. Des Betrugs ist kein Ende in unserer Gesellschaft und das war, wie gesagt, schon immer so. Und das wundert uns überhaupt nicht, ja, dass die Menschen in der Welt das sind, dass sie lügen, dass sie andere übervorteilen und dass sie zum Teil auch dann diese Schwurformeln gebrauchen, um einen hinters Licht zu bringen. Gehören zum Vater der Lüge, wird der unregenerierte, selbstsüchtige Mensch automatisch in die Lüge verfallen und die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Das ist die Antwort. Das ist die, ich sage einmal, Standardeinstellung des gefallenen Menschen. Im Englischen sagt man Default Setting. Der Mensch ist, der natürliche Mensch ist ein Lügner. Römer 3, Vers 4 sagt uns ganz deutlich, was viel mehr klar werden soll, ist dies. Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner. Und das ist genau die Herausforderung hier in Vers 12 für uns als Menschen Gottes. Wir dürfen nicht mit Lügen umgehen und auch nicht mit Halbwahrheit. Unser Ja muss ein Ja sein, unser Nein muss ein Ja sein. Wir müssen Integrität haben, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in dem, was wir sagen. Und wenn wir etwas sagen, dann brauchen wir das nicht zu beschwören oder zu beeiden, dann muss das schon so sein, was wir sagen. Wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas versprechen, wir müssen dazu stehen, selbst wenn es zum Schaden für uns wird. Wir müssen unser Wort halten. Wir müssen wahrhaftig sein in unserem Leben und reden. Und genau darum geht es in Vers 12. Und als ich darüber nachgedacht habe, ja, dann habe ich mich selbst gesehen und habe gesehen, oh, da habe ich ein Versprechen gegeben und habe es nicht eingehalten. Da habe ich etwas gesagt und ich bin nicht dazu gekommen, das zu erfüllen. Wir stehen alle in dieser Gefahr. Ja? Wir denken, oh ja, diese blatanten Lügen, ja, das mache ich nicht. Aber hier geht es nicht nur um diese ganz großen Lügen, hier geht es um Halbwahrheiten, hier geht es um Aussagen oder Versprechen, die wir auch zum Teil machen und oft nicht einhalten, weil wir keine Zeit haben oder was auch immer. So, unser Ja muss ein Ja sein, wir müssen Integrität in unserem Leben haben, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir sprechen. Und ich möchte eine Illustration gebrauchen, die ich sehr passend eigentlich zu dem, was wir bis jetzt gehört haben, gerade im Zusammenhang des 12. Verses. Und zwar gibt es in der weltberühmten Universität in den Vereinigten Staaten, Harvard, eine Statue, und zwar von John Harvard, der dann auf einem Stuhl sitzt, sieht aus fast wie ein Thron, denke ich, und diese Statue steht an der Westseite der Universitätshalle. Ich denke, das ist der Haupteingang, ich weiß es nicht genau, aber diese Statue gibt es auf jeden Fall. Und die Inschrift auf dieser Statue lautet, ganz knapp, John Harvard, Gründer, 1638. John Harvard, Gründer, 1638. Und jeder Mensch, der diese Statue sieht und diese Inschrift liest, der denkt sich, naja, John Harvard, der Gründer, so hat er ausgesehen, der Gründer der Universität, so hat er ausgesehen. Und 1638, das ist wahrscheinlich das Gründungsjahr gewesen der Schule oder möglicherweise das Todesjahr dieses Menschen. Das ist aber nicht richtig. Erstens weiß man, dass der Bildhauer, ein gewisser Daniel Chester French, der diese Statue angefertigt hat, kein Bild von John Harvard hatte. So, er hat irgendeinen Menschen genommen, der einigermaßen respektabel ausgesehen hat und hat ihn dann geformt, auf dem Stuhl sitzend. So, die Statue, die man sieht, das ist eigentlich nicht John Harvard, sondern irgendjemand anders. Aber man denkt ja, es ist er. Zweitens, dieser John Harvard war nicht der Gründer der Universität. Er war schlicht und einfach ein wesentlicher Geldgeber dieser Schule gewesen in den Anfangstagen. Und drittens repräsentiert das Datum auf der Statue nicht den Tag der Gründung der Schule, noch das Todesjahr. Es ist das Datum, an dem John Harvard seine ganze Bibliothek, die er hatte, und die Hälfte seines Vermögens der Schule überschrieben hat. Und deshalb nennt man diese Statue, die dort steht, vor der Eingangshalle der Universität, die Statue der drei Lügen. Die Statue der drei Lügen. Und wir denken, so what? Ja, na und? Was ist denn schon damit? Ihr Lieben, die Ironie des Ganzen liegt darin, dass auf einer anderen Seite der Statue das Motto der Universität eingemeißelt ist. Es ist das Wort Veritas. Und Veritas meint im Lateinischen Wahrheit. Stellt euch mal vor. Und ich dachte mir, das ist voll die passende Illustration für unsere Welt heute. Die Welt, der Weltmensch, verkauft die Lüge, Halbwahrheit, oft als Wahrheit. Und wir als Kinder Gottes, wir als Christen, Kinder des Lichts, wir dürfen nicht auf so etwas hereinfallen. Wir müssen die Lüge genau als das erkennen, als Lüge. Warum? Weil wir die Wahrheit kennen. Und weil wir Jesus Christus, der die Wahrheit ist, kennen, müssen wir wahrhaftig sein in allem, genauso wie er wahrhaftig war und ist. So, wir stellen fest, Jakobus hat eigentlich in seinem Brief manches in Bezug zu dem Umgang mit unserer Zunge zu sagen. Ja, wir haben darüber nachgedacht in den vorhergehenden Predigten. Und eins wird deutlich. Ja, unser Mund oder unsere Zunge ist ein Werkzeug, das wir einsetzen müssen zur Ehre Gottes, indem wir unter anderem die Wahrheit sprechen und nicht lügen. Indem wir unter anderem die Menschen auf Jesus hinweisen und nicht auf irgendetwas anderes, auf uns selbst oder eine Kirche oder Denomination, was immer. Indem wir diesen Mund auch gebrauchen, einander zu erbauen, zu ermutigen und zu trösten. Vor allem aber, dass wir mit diesem Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, mit unserer Stimme, die Gott uns gegeben hat, auch Gott preisen und anbeten. Und wenn wir das tun, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott preisen, wie kann denn Lüge, Unlauterkeit, Zweideutigkeit, in welcher Form auch immer, über unsere Lippen kommen? Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Das sollte nicht sein, sollte ich sagen. Weil ich erkenne mich selbst in dem, was wir gemeinsam uns angeschaut haben. Ja, manche Dinge, die ich sage, ich folge dem nicht nach. Ich, so wie ich sollte. Ich nehme das auch manchmal zu leichtfertig, was ich ausspreche. So, und das ist eben der kristallklare Hinweis hier in Vers 12, ihr Lieben. Der Vers spricht als erstes, was wir vermeiden müssen als Menschen Gottes, schwört nicht. In allen euren Aussagen sollt ihr nicht mit einer Eidesformel irgendetwas unterstreichen, brauchen. Warum nicht? Weil ihr Kinder des Lichts seid. Wenn ihr etwas sagt, dann muss es stimmen. Ihr müsst das nicht mit einer Schwurformel bestätigen. Und dann sagt der Text, wie wir leben und reden müssen. Es sei euer Ja ein Ja und Nein ein Nein. Als solche soll man euch dann auch erkennen, als Menschen der Integrität, die ihr Wort halten. Und das ist etwas, was wir anstreben sollen. Und schließlich gibt Jakobus, oder eigentlich Gott gibt es durch Jakobus, gibt diese Warnung an alle diejenigen, die das nicht zu ernst nehmen mit der Wahrheit. Es wird gesagt, damit ihr nicht dem Gericht verfällt. Und das ist der Hintergrund, in dem diese Aussage steht, das Gericht Gottes. Was meint das Gericht Gottes? Ich will nur darauf hinweisen, dass hier ein sehr strenges Wort für Gericht gebraucht wird, das Jesus unter anderem auch gebraucht von dem Endzeitgericht, wenn er von dem Endzeitgericht spricht. Aber ich werde darauf ein anderes Mal eingehen, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Wir haben die Zeit heute nicht, das anzusprechen. Aber worauf ich hinweisen will, ist Folgendes. Ihr Lieben, wie immer oder was immer unter diesem Begriff das Gericht oder Gericht in diesem Vers gebraucht wird, es hört sich nicht gut an. Ja, es hört sich sehr ernst an. Das Gericht Gottes oder dem Gericht Gottes zu verfallen, ist etwas Unangenehmes. Es ist etwas Schreckliches und das wollen wir nicht. Und deshalb müssen wir in allem, was wir sagen, immer wahrhaftig sein. So wahrhaftig, dass wir das, was wir aussagen, nicht mit einer Schwurformel bestätigen müssen. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.